Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Ich bin evangelischer Pfarrer der Kirche AB, Augsburgischen Bekenntnisses. Für unsere deutschen Zuhörer bin ich ein Lutheraner. Ich lade Sie jetzt ein, mit mir in das Geschehen, in den Ablauf des Karfreitags hineinzublicken, sich zu überlegen, warum Jesus sozusagen überhaupt verurteilt wurde und auch, und wohl, das fällt mir selbst immer sehr schwer, darüber zu sprechen, etwas zu hören, was eine Kreuzigung überhaupt ist. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass heute noch ein Podcast publiziert wird, und zwar um 15.01 Uhr, werde ich es einstellen, wird meine Karfreitagspredigt publiziert werden. Jetzt geht es sozusagen einmal um das einfache historische Grundwissen. Was hat sich bislang in der Karwoche abgespielt? Jesus ist am Sonntag, Palmsonntag, nach Jerusalem hineingekommen und dort zunächst einmal von offenkundig sehr vielen Leuten sehr hoffnungsvoll als Erlöser, als Messias begrüßt worden. Im Laufe dieser Karwoche legt er sich mit ziemlich vielen Leuten an, vor allen Dingen macht er einen riesigen Skandal oben am Tempel, er vertreibt die Händler oder er stört sie zumindest, er wirft die Tische der Opfertierhändler und der Geldwechsler um, schreit herum und zitiert einen alttestamentlichen Propheten, indem er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Zweifelsohne eine unglaubliche Provokation für die Tempelobrigkeit, für die hohen Priester, für das Sanhedrion, also den Rat am Tempel, genau im Zentrum jüdischer Frömmigkeit, plötzlich dieses Zentrum jüdischer Frömmigkeit vollkommen in Frage zu stellen. Also es gab dort oben mit Sicherheit irgendwelche Händler, die da in so einem Arkadengang untergebracht waren. Die einen haben Opfertiere verkauft, die man dann im Tempel opfern lassen konnte. Die anderen haben angeboten, die Hunderten von Währungen, die irgendwo im Römischen Reich oder weit ja darüber hinaus so überall Juden gewohnt haben und nun zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, in altisraelitische Schekel umzuwechseln, weil der Tempel Spenden nur entgegengenommen hat in der alten Währung, die es eigentlich gar nicht mehr gegeben hat, nämlich in den altisraelitischen Schekel. Zweifelsohne haben diese Leute hervorragendes Geschäft gemacht, und wenn sie in Österreicher sind und jemals in Mariazell waren, dann werden sie das auch sehen, dass diese Kirche ja vor lauter Standeln und Verkaufsstätten geradezu untergeht. Die sieht man kaum, und genauso oder viel, viel Ärger muss es sich dort abgespielt haben. Und Jesus verflucht diese Leute und sagt dann offenkundig etwas, nämlich, ich werde diesen Tempel abreißen, diesen Tempel, der nur aus Menschenhand gebaut ist, und in 3 Tagen einen neuen Tempel erbauen, der nicht von Menschenhand gebaut ist. Ein Spruch, der sich natürlich auf seinen Tod und seine Auferstehung bezieht, aber von der Normalbevölkerung, die das jetzt einmal hört, natürlich verstanden werden muss, als da ist ein Wahnsinniger, der herumtobt und jetzt wahrscheinlich nicht nur irgendwelche Händler beleidigt und in ihrem Geschäftsgang stört, sondern der zum Schluss wirklich irgendwie versucht, diesen Tempel zu verbrennen oder so irgendwas. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass das Sanhedrion, das durchaus Polizeivollmacht hatte im Tempelgebiet, einem Mann aus dem Freundeskreis Jesu 30 Silberlinge, also 30 Silberdenare gibt, damit sie den Tempel wachen, damit dieser den Tempel wachen sagt, wo sich dieser Jesus unter den vielen, vielen, vielen tausend Jüngern, unter den vielen, vielen tausend Pilgern, die nach Jerusalem gekommen sind, überhaupt aufhält. Dieser Judas Iskariot sagt dann, kommt dort und dorthin, also in den Garten Gethsemane, dort werdet ihr ihn dann finden. Ein Evangelium schildert auch, dass er ihm durch einen Kuss verrät, sagt, also damit den Polizisten, Soldaten, die ja keine Ahnung haben, wer der Jesus jetzt wirklich ist, welcher das jetzt ist. Die verhaften ihn, bringen ihn in den Palast oder in den Ratssaal sozusagen des Hohen Priesters, des Synhedrions, des Tempelrates. Dort wird er verhört. Zuerst wirft man ihm das vor mit dem Fluchwort gegen den Tempel. Das wird jetzt nichts. Dann fragt ihn der Hohepriester selbst, ja, sagst du von dir selber, dass du der Messias bist, der Gesalbte? Und Jesus antwortet anscheinend drauf, du hast recht, ich bin's. Und ihr werdet den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Damit zitiert er zwar eigentlich nur den Propheten Daniel im 7. Kapitel, aber jetzt reicht's. Also dem Synhedrion reicht's, das ist ein wahnsinniger, durchgeflippter, der zum Schluss jetzt die Römer so weit provoziert, dass die da den letzten Bereich israelitischer Frömmigkeit, nämlich den Tempel selber, stürmen und entweihen und schickt den Jesus, den Verhafteten, zum Pontius Pilatus hinüber, zum römischen Statthalter, wobei wir nicht genau wissen, mit welcher Anklage, weil dem Pontius Pilatus das natürlich wieder vollkommen wurscht war, irgendeine innerjüdische religiöse Streiterei ist dem gleichgültig. Die Verurteilung durch Pontius Pilatus ist ein bisschen eigenartige Geschichte. Offenkundig will sich dieser römische Statthalter noch einmal bei den Volksmassen, die da versammelt sind, absichern. Er will niemanden wirklich populären umbringen lassen, damit er keinen Volksaufstand kriegt. Fragt dann sogar noch die Masse der Leute, ja, soll man den jetzt überhaupt hinrichten oder einen anderen und so weiter und so fort. Und das Volk schreit aber, na, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn, bis hin dann in der Matthäus-Berichterstattung heißt es, dass sie dann auch schreien, sein Blut komme über uns. Parallel zu dieser öffentlichen Geschichte läuft eine Sache, Jesus wird von immer mehr Leuten verraten und verlassen. Also zuerst der Verrat durch den Judas Iskariot, danach geht's weiter, dass ihn der Petrus verleugnet. Er ist immer einsamer und immer einsamer, steht er dann im Gericht drinnen. Wird zum Tode verurteilt und jetzt beginnt also etwas wirklich ganz Furchtbares. Er wird den Soldaten übergeben, die nehmen ihn ins Prätorium, also in ihr Feldlager mit und spielen dort mit ihm ein Spiel. Das wissen wir, wie das hieß, das war der König. Das ist eigentlich ein Würfelspiel, wo man einen zum Tode Verurteilten als Spielfigur verwendet. Im Rahmen dieses Spieles wird dem Menschen, der also da auch unendlich gedemütigt wird, damit also zuerst eine Dornenkrone aufgesetzt, dann ein Purpurmantel angelegt, dann wird ihm das wieder weggenommen. Wir haben an einer Stelle in Jerusalem gefunden, die Spielmarkierung in den Felsboden eingeritzt. Im Rahmen dieses Spiels gibt es auch die Auspeitschung durch eine Geißel, also eine Peitsche mit so mehreren Schnüren, wo am Ende dran immer ein Metallhaken ist und den Verurteilten eh schon mehr oder minder umbringt oder ganz, ganz stark schwächt. Dann ist also dieses Spiel fertig. Irgendein Soldat wird gewonnen haben, die anderen haben ihr Geld verloren. Und ja, der muss jetzt den Querbalken hinaustragen vor die Tore der Stadt. Innerhalb der Stadt ist ein Todesurteil verboten. Dort stehen an einer bestimmten Stätte schon die Längsbalken eingemauert in den Felsen. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Verurteilt, also Jesus wird auf den Boden gelegt, man schlägt ihm zwei Nägel zwischen Elle und Speiche, also nicht so, wie es in unseren Kreuzesdarstellungen immer ist, durch den Handteller hindurch, das würde sofort ausreißen, es würde das Körpergewicht niemals tragen, achtet aber darauf, dass man ihm also die Pulsadern dabei nicht verletzt und zieht dann den Querbalken mit Seilen hoch. Über seinem Kopf wird eine Tafel angebracht, das war durchaus üblich, da wird das Verbrechen genannt, wegen dem dieser Mensch jetzt hier zum Tode verurteilt wird. Diese Tafel, die uns eben die Aussage gibt, weshalb ihn die Römer dann hingerichtet haben, lautet Inri, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Also einer, der behauptet hat, er wäre der neue König, sprich also ihre Macht gefährdet hätte, ein politischer Revolutionär. Jesus hängt jetzt dort und ich möchte das also nur andeuten. Der Kreuzestod ist ein besonders qualvoller und langwieriger, wo der Mensch am Schluss durch Herzversagen aus Erschöpfung stirbt oder, wenn er es Pech hat, mit guter körperlicher Konstitution ausgestattet zu sein, erstickt. Sie brauchen nur länger zum Beispiel Vorhänge aufhängen und mit den Händen über den Kopf arbeiten und sie werden schon merken, dass ihnen das Blut absaugt. Vielen Leuten wird ja dann schwarz vor Augen, wenn sie lang mit Händen über den Kopf arbeiten müssen, eine Zimmerdecke ausmalen oder so irgendwas. Das spielt sich also am Kreuz ab. Das Blut sackt aus den Händen immer weiter in den Körper hinein. Das Herz strengt sich immer mehr und immer mehr an, den Blutkreislauf noch am Laufen zu halten, bis entweder das Herz versagt oder durch die ausgestreckte Haltung immer mehr Lymphflüssigkeit in die Lunge eindringt. Vor allen Dingen kommt es dann noch zu ganz unglaublich schweren Muskelkrämpfen, die dann die Lunge auch immer weiter zusammendrücken. Es ist also ein ganz, ganz langsamer, ganz furchtbarer Foltertod, der dadurch noch verschlimmert wurde, dass man den Leuten auch die Füße angenagelt hat, dadurch der Mensch dann automatisch sich immer wieder hochgestemmt hat, um die Last auf den Armen zu entlasten. Dadurch hat es noch länger gedauert oder man hat ihnen sogar ein ganz kleines Sitzbretterl angebracht, wo sie also so ein bisschen drauf sitzen konnten, was die Todesqual einfach verlängert hat. Jesus kriegt dann auch auf einem Schwamm, durch einen Schwamm, der auf einem Rohr aufgesteckt ist, was zu trinken. Auch das hat man gemacht, immer wieder und immer wieder, damit die Leute besonders lange leben. Es gab Leute, die haben das Kreuz 3 Tage lang überlebt, bis sie dann gestorben sind. Das ist aber nicht nur das, sondern sowohl im römischen als auch im jüdischen Bereich war es so, dass diese Todesart den Menschen auch über den Tod hinaus verflucht hat. Im römischen Denken war es so, da der über der Erde stirbt, findet seine Seele keinen Weg in die Erde hinein, ins Totenreich. Im jüdischen Bereich war es so, da gibt es einen alttestamentlichen Vers, der da lautet, verflucht ist, wer am Holz stirbt, am Stamm stirbt. Hier sollte die Ausstoßung aus dem Volk Gottes, aus dem Volk Israel auch noch klar gemacht werden. Jesus hat sozusagen gut, er stirbt nicht so lange, er ist wahrscheinlich nach 6 Stunden oder so schon tot, schon ist gut gesagt. Es wird ihm noch, damit man wirklich sicher ist, das war absolut üblich, durch einen Soldaten eine Lanze in die Weichteile, also unter den Rippenbogen Richtung Herz hineingestoßen, damit der Mensch damit man wirklich sicher ist, dass der tot ist und nicht nur ohnmächtig ist. Das war üblich bei diesen ganzen Hinrichtungen. Und so stirbt Jesus, stirbt nach heutiger Zeit um 15 Uhr, also zur 9. Stunde. Und es zerreißt der Vorhang im Tempel, der den Tempelbereich, den normalen, vom Allerheiligsten, von der Wohnung Gottes trennt. Das zerreißt, es geht auf und es findet sich dann auch jemand, der bereit ist, dem zu Tode Verurteilten ein Grab zu spendieren. So endet zunächst einmal der Karfreitag und er endet für die Verwandten, für die Jünger Jesu mit der felsenfesten Überzeugung, dass es vorbei ist. Denn das ist zunächst einmal die Botschaft des Karfreitags. Das ist keine Durchgangsstation, passt schon, in 3 Tagen lebt er eh wieder. Karfreitag wahrzunehmen bedeutet, zu verstehen, dass es für alle Leute zunächst heißt, es ist vorbei.